Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, am Mikrofon begrüßt Sie Marika Antaschowa.
Nachrichten.
Staatspräsidentin dankte in Polen für Kooperation. Regierungschef bekräftigt souveräne Außenpolitik. Slowakei unterstützt die EU-Position zum Angriff auf Israel. Die Slowakei und Polen haben ein großes Stück gemeinsame Geschichte, die beide Länder lehrt, sich auf Prinzipien und Werte zu besinnen und diese zu schützen. Andernfalls könnten sie ihre Zukunft gefährden. Dies sagte die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová am Dienstag bei einem Treffen mit ihrem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda in Warschau. Sie bedankte sich insbesondere dafür, dass Polen gemeinsam mit anderen Partnern in einer schwierigen Zeit den slowakischen Luftraum schützt. Die Präsidentin ist überzeugt, dass die Slowakei, wenn Ende dieses Jahres die Kampfjets geliefert werden, selbst in der Lage sein wird, ihren Luftraum zu schützen. Duda überreichte Čaputová die höchste staatliche Auszeichnung, den Orden des Weißen Adlers, für die Entwicklung der guten Beziehungen zwischen der Slowakei und Polen. Das Konzept einer souveränen slowakischen Außenpolitik muss fortgesetzt werden, sagte Ministerpräsident Robert Fico nach einem Inspektionstag im Außenministerium. Dieses Konzept sei das einzige, das eine würdige Position der Slowakei in der internationalen Gemeinschaft gewährleistet und das Überleben eines so kleinen Landes wie der Slowakei garantieren kann. Fico findet wichtig, das Konzept einer an alle vier Himmelsrichtungen orientierten Außenpolitik fortzusetzen. Er betonte, dass die Slowakei die Mitgliedschaft in der EU, der NATO und anderen internationalen Organisationen schätze. Wie er weiter sagte, sei es notwendig, das Völkerrecht zu respektieren. Laut der Oppositionspartei Progressione Slovensko spreche und handle der Regierungschef wie ein geopolitischer Analphabet. Wie der stellvertretende Parteivorsitzende Tomasz Walaschek erklärte, sei es dem Rest der EU und der NATO klar, dass Russland kein Freund, sondern eine Bedrohung für Europa ist. Der Staatssekretär des slowakischen Außenministeriums Marek Eštok hat sich am Dienstag in einer Videokonferenz mit den Außenministern der EU-Staaten für eine einheitliche Reaktion nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel vom vergangenen Wochenende ausgesprochen. Diese müsse aktiv zur Beruhigung der Lage beitragen. Eštok teilte mit: Mit unseren europäischen Partnern haben wir den iranischen Angriff einstimmig verurteilt und unsere Verpflichtung in Bezug auf die Sicherheit Israels sowie unsere Entschlossenheit bekräftigt zum Abbau der Spannungen und zur Stärkung der Sicherheit in der gesamten Region beizutragen. Die Nachrichten entstammen Meldungen der Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Das Umweltministerium hat sich mit der Oppositionspartei KDH auf eine Gesetzesänderung geeinigt, die den Abschuss von Braunbären außerhalb eines Verwaltungsverfahrens regelt. Dies gab Ressortchef Tomasz Taraba bekannt. Es handle sich um kein Verfassungsgesetz. Vorgesehen sind Änderungen im Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz sowie im Zivilschutzgesetz. Der Gesetzesentwurf sei weitgehend identisch mit der geplanten Regelung des Umweltministeriums, sagte Taraba. Dies ist ein Beweis dafür, dass die Hand, die ich der Opposition gereicht hatte, erfolgreich angenommen wurde und das Gesetz in einem Schnellverfahren verabschiedet werden wird. Laut dem Vorschlag würde man die Bären bei einer Bedrohung für Leben, Gesundheit, Eigentum oder wirtschaftliche Interessen abschießen können. Den genauen Ort werde die Kreisbehörde aufgrund eines Ausnahmezustands festlegen, erklärte der Minister. Laut dem KDH-Chef Milan Majerski basiert der größte Teil der Novelle auf einem Entwurf seiner Partei. Er bestreitet, dass es eine Abmachung zwischen der KDH und der Regierungskoalition gebe. Es gibt auf keinen Fall eine Vereinbarung. Es wurde weder persönlich noch auf Fraktionsebene eine Vereinbarung mit irgendeiner politischen Partei getroffen. Es geht wirklich darum, den Bürgern eine helfende Hand zu reichen.
Ide naozaj o pomocnú ruku občanovi.
Der Oppositionsabgeordnete Alois Hlina versteht nicht, warum die KDH Gesetze aus der Opposition herausschreibt, die dann von der Regierung gebilligt würden. Er hält es nicht für angemessen, Bären in den Zivilschutz aufzunehmen. Wir werden einen neuen Tatbestand definieren, auf dessen Grundlage der Ausnahmezustand ausgerufen werden kann. Das heißt, der Bär gesellt sich zu Erdbeben, Pandemie, Überschwemmung, Flut und zum Vulkan, wenn wir einen hätten. Im Grunde ist es auch ein Ausdruck unserer Inkompetenz, wenn wir das Problem mit den Bären nicht anders lösen können, als ihn mit Erdbeben und Pandemie in einen Sack zu stecken. Die Regierung billigte am Mittwoch den Gesetzesentwurf und empfiehlt dem Parlament, ihn im Schnellverfahren zu verabschieden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun begrüßen wir Sie wieder ganz herzlich zum Magazinteil unserer Sendung Die Slowakei hautnah. In unserer heutigen Sendung haben wir diesmal frühlingshafte Themen vorbereitet, auch wenn sich das Wetter hier in Bratislava gerade ganz anders als frühlingshaft anfühlt. Die schon fast sommerlichen Temperaturen lockten die Menschen auch hier in der Slowakei in den vergangenen Tagen hinaus in die Natur. Gelegenheit für einen kurzen Spaziergang bietet dabei seit kurzem auch eine wiedereröffnete Parkanlage im Zentrum von Bratislava, die wir Ihnen vorstellen möchten. Die dortige Blütenpracht zieht natürlich auch Insekten, beispielsweise Bienen, an, um die es im zweiten Teil unseres heutigen Magazins gehen soll. Tonmeisterin Romana Schundelikova und Redakteurin Kerstin Jakubik wünschen Ihnen zu unseren Beiträgen angenehme Unterhaltung.
Unterwegs in der Slowakei.
Der beliebte Grasalkovic Barockgarten im Zentrum von Bratislava gehört zum Palais Grasalkovic, das heute eher als Sitz des slowakischen Staatspräsidenten bzw. als Präsidentenpalais bekannt ist. Diese Parkanlage war für ein Jahr wegen Sanierungsarbeiten für die Öffentlichkeit geschlossen, wurde aber nun Anfang April pünktlich zur Springbrunnensaison wieder eröffnet. Dieser Barockgarten ist ein nationales Kulturdenkmal und zeichnet sich unter anderem auch dadurch aus, dass er der einzige Palastgarten in Bratislava ist, der seit seiner Gründung im 18. Jahrhundert seine ursprüngliche Fläche beibehalten konnte. Mehr über die Neugestaltung der Anlage erfuhr unsere Kollegin Marcela Jedinákova von der Landschaftsarchitektin Tamara Rehačková.
Den Grasalkovic-Garten betrachte ich natürlich auch aus der Sicht seiner ökologischen Bedeutung. Doch für mich hat er zudem als kulturhistorisches Objekt großen Wert. Er ist der einzige Palastgarten hier in Bratislava, dessen Fläche über all die Jahrhunderte seiner Existenz erhalten geblieben ist. Das erhöht seine historische Authentizität. Diese Sanierung ging von der Gestaltung aus, die wir aus den historischen Plänen vom Ende des 18. Jahrhunderts kennen. Einige Dinge sind aber immer noch nicht vollkommen abgeschlossen. Deshalb freue ich mich, dass es auch in Zusammenarbeit mit dem Bezirksdenkmalamt gelungen ist, einige Teile der historischen Komposition wiederherzustellen.
Bei den Arbeiten an dieser Parkanlage war es also gelungen, diese geschichtstreuer zu gestalten.
Auch die neu gepflanzten Blumenbeete tragen dazu bei, dass die Anlage mehr den historischen Plänen ähnelt. Vor allem sommerannuelle Pflanzen unterstreichen den Barockcharakter des Gartens.
Die größte Herausforderung für die Landschaftsarchitektin war es gerade, zu dem zurückzukehren, was in der ursprünglichen Komposition des Barockgartens wichtig war.
Es ging dabei um den Abschluss der Hauptkompositions Nutzungsachse, die vom Palais ausgeht und bis zur gegenüberliegenden Mauer führt, die den Garten von der dahinterliegenden Querstraße trennt. Während der Sanierungsarbeiten in den 1990er Jahren blieb diese Kompositionsachse unvollendet. Aus den historischen Unterlagen geht dabei hervor, dass sie durch ein Rondell abgeschlossen war, um das man Bäume gepflanzt hatte. Auch an der Mauer von der Querstraße war eine Baumallee angelegt. Dieser Abschluss hatte also eine gewisse Logik und das Gesamtbild wurde optisch abgerundet.
Die zweite Herausforderung bestand darin, dem Barockgarten seine Anmut zurückzugeben. Dazu trugen vor allem die neu gepflanzten Bäume und Blumen bei. Der Bürgermeister der Bratislavaer Altstadt, Matej Vagáč, erklärte dazu:
Hier wurde die komplette Infrastruktur ausgetauscht, also die Netze und auch die Bewässerungsanlage. Außerdem kamen neue Bäume hinzu. Wir haben insgesamt 84 neue Bäume gepflanzt. Dazu kommen über 20.000 Blumenzwiebeln, 16.000 zweijährige Pflanzen und weitere Grünelemente. Das alles soll dazu beitragen, dem Barockgarten seine Schönheit zurückzugeben.
Neben den Grünanlagen wurden aber auch die Fußwege erneuert und das gesamte Mobiliar ausgetauscht.
Dieser Garten wurde in seinem Konzept als französischer Barockgarten angelegt. Das beeinflusste natürlich auch sämtliche Veränderungen. Man arbeitete nämlich nach den ursprünglichen Projektplänen und da es sich um ein nationales Kulturdenkmal handelt, mussten wir auch eng mit dem Bezirksdenkmalamt zusammenarbeiten. Wir haben also jedes Detail mit den Denkmalschützern erörtert, um dem Barockgarten bei dieser Sanierung seinen ursprünglichen Charakter zurückzugeben. Dabei versuchten wir, uns so sehr wie möglich an das ursprüngliche Konzept zu halten.
Nicht ganz entspricht dem ursprünglichen Konzept der Springbrunnen namens Lebensfreude, der erst 1978 von den Autoren Tibor Wartfaj, Karol Latzko, Imrich Ehrenberger und Pavol Mikčík im Grasalkovic-Garten platziert wurde. Doch er fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein und wurde im Rahmen der Gesamtsanierung ebenfalls einer Verjüngungskur unterzogen. Die Gesamtkosten für die Sanierung des Barockgartens beliefen sich auf 1.320.000 Euro, wovon 80% aus EU-Fonds finanziert wurden. Ob sich der Aufwand gelohnt hat, können Sie gern selbst bei einem Besuch beurteilen. Ganz sicher begeistert wäre aber sein Namensgeber, Graf Anton Grasalkovic, Präsident der königlich-ungarischen Hofkammer, der das angrenzende Palais und den Garten vom Architekten Andreas Meyerhofer 1760 errichten ließ. Im März diesen Jahres wäre er übrigens 330 Jahre alt geworden. Wir würden sagen, dass man ihm mit dieser Sanierung ein wirklich eindrucksvolles Geschenk bereitet hat. Meinen Sie nicht auch? Nach unserem virtuellen Spaziergang durch den neu gestalteten Barockgarten im Zentrum von Bratislava haben wir uns nun erstmal eine kleine musikalische Pause verdient. Da der Frühling ja auch eine Zeit der Liebe ist, hat sich Musikredakteur František Strempek diesmal für den Interpreten Robo Opatowski und seinen Titel Keď muž miluje ženu entschieden. Also, wenn ein Mann eine Frau liebt.
Jen nedýcháš, dívam sa rád, keď spíš, zvláštna pícha, že ťa mám. Jediná si zo žien, ktorá stála za ten náhly príval zmien. Dnes už viem, keď muž miluje ženu, prezradí ho výraz v tvári, v očiach to má, aj zabil by pre ňu, dobre vie, že jej všetko dá. Keď muž miluje ženu, nedokáže vzdať sa vážne, v očiach to má, aj zabil by pre ňu, keby niekto tejto láske v ceste stál.
poboskávaš lepšie než Marilyn. V tele hrá nám nočný film. Jediná si zo žien, ktorá stála za ten náhly príval zmien. Dnes už viem, keď muž miluje ženu, prezradí ho výraz v tvári, v očiach to má, aj zabil by pre ňu, dobre vie, že jej všetko dá. Keď muž miluje ženu, nedokáže stať sa vážne, v očiach to má, aj zabil by pre ňu, keby niekto tejto láske v ceste stál.
Rádio Slowakei International.
Sie hat Glück, dass sie nicht im Mittelalter lebt. So braucht sie nicht zu fürchten, dass man sie der Zauberei bezichtigt, sondern kann offen heraus erklären, was sich unter dem Begriff medizinischer Honig verbirgt. Mit dieser Medizin für Körper und Geist befasst sich Marcela Bučeková vom Institut für Molekularbiologie der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Dort ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin des Labors für Apidologie und Apitherapie und außerdem Mitbegründerin des Projekts Medove Laboratorium, also des Honiglabors. Was es mit ihrer Arbeit auf sich hat, fragte sie unser Kollege Stano Šepan. Wie kam es also zur Entstehung des Honiglabors? War dem Institut der Honig für die Forschungsarbeit ausgegangen?
Also Honig hatten wir auch vorher schon genug. Dieses Projekt ging eigentlich aus unserer Grundlagenforschung hervor, bei der wir zahlreiche Honige getestet haben. Dabei kamen wir zu dem Ergebnis, dass all diese Honige, die durch unsere Hände gingen, antibakterielle Eigenschaften besitzen. All diese Honige können Bakterien abtöten. Auf der Grundlage dessen, wie viele Honigproben wir getestet haben, es waren Hunderte, konnten wir eine Art Kategorisierung ausarbeiten.
Auf der Grundlage dieser Kategorisierung bietet das Honiglabor die Bestimmung der antibakteriellen Aktivität bei Honigproben an, wobei diese Methode in Zusammenarbeit mit dem slowakischen Staatlichen Veterinär- und Lebensmittelinstitut entwickelt und von der slowakischen Nationalen Akkreditierungsstelle erfolgreich akkreditiert wurde. Die Slowakei war damit das erste EU-Land, das eine akkreditierte Bestimmung der antibakteriellen Aktivität von Honig für Imker und Verbraucher anbietet. Und wann genau ist dieses Honiglabor entstanden?
Im Sommer 2020 war uns dieser Gedanke gekommen, die Arbeit unseres Labors für Apidologie und Apitherapie der Praxis näher zu bringen. Wir richteten eine Internetseite ein und ermöglichten damit auch der breiten Öffentlichkeit und den Imkern, sich Honigproben testen zu lassen. Wir kategorisierten auch die antibakterielle Aktivität von Honig und beschlossen, anhand der erreichten Ergebnisse eine Art Medaillen zu vergeben. Dabei wurde festgelegt, welche Honigproben eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille verdienen.
Bei dieser Wertung ging es also um die Wirksamkeit?
Ganz genau, nach der Wirkung. Also alle Honige sind von Natur aus antibakteriell. Die Frage ist nur, wie stark sie dabei sind.
Jeder Honig, sofern er nicht auf irgendeine Weise entwertet wurde, besitzt also diese antibakteriellen Eigenschaften. Schließlich wird er von den Bienen als Hauptenergiequelle für den Winter hergestellt und darf deshalb auf gar keinen Fall verderben, weder bei hohen noch bei niedrigen Temperaturen. Und was genau wird denn nun im Honiglabor untersucht? Welche Tests gibt es da?
Hauptsächlich ist es, wie schon gesagt, die antibakterielle Aktivität. Im Rahmen unseres Honiglabors arbeiten wir mit dem Staphylococcus aureus, verdünnen den Honig und suchen nach der geringsten Konzentration, die noch wirksam ist. Wir untersuchen also, bei welcher kleinsten Konzentration er immer noch seine antibakteriellen Eigenschaften beibehält. Daneben betreiben wir aber auch Grundlagenforschung. Wir besitzen verschiedene Sammlungen unterschiedlicher Bakterien. Dann haben wir noch Hautzellen, mit denen wir ebenfalls arbeiten. Unsere Arbeit ist somit sehr vielfältig.
Und an dieses Honiglabor kann nun jeder Imker und Honigproduzent aus dem In- und Ausland eine Honigprobe schicken und testen lassen?
Ja, ganz genau. Nicht nur die Imker, sondern auch die Konsumenten, die Interesse haben und auch tatsächlich darauf achten, dass der Honig biologisch aktiv ist. Und das nicht nur aus der Slowakei, sondern auch aus Europa und aus der ganzen Welt. Interessant war, dass wir damals in unseren Anfängen mal eine Mitteilung in einer Imkerzeitschrift veröffentlicht hatten. Darin forderten wir die Imker auf, uns Proben zu schicken. Es kamen aber anfangs nur ganz wenige für unsere Analysen. Vielleicht hatten sie ja noch Angst davor, was wir herausfinden könnten. Aber inzwischen haben wir wirklich eine sehr umfangreiche Sammlung.
Wenn man nun hört, dass jeder Honig antibakterielle Eigenschaften besitzt, könnte man auf den ersten Blick den Eindruck gewinnen, man müsse nur genügend Honig konsumieren, um sich alle Bakterien vom Leib halten zu können. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht.
Es ist allerdings interessant, dass Honig wirklich gegen pathogene Bakterien wirkt, aber gleichzeitig auch eine geeignete Umgebung wie eine Art Probiotikum für die guten Bakterien schafft. Ob nun in unserem Verdauungstrakt, für Lactobacillen oder Fermentationsbakterien. Denen schadet der Honig nicht. Er bildet also wirklich ein sehr interessantes Klima.
Für Marcela Butchekova ist Honig ein Thema, das sie bereits seit ihrem Studium an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Comenius-Universität begeistert. Bereits ihre Diplomarbeit unter der Leitung von Dr. Juraj Majtan war der Erforschung von antibakteriellen Eigenschaften des Honigs gewidmet. Inzwischen reicht ihre Arbeit von der Versorgung der laboreigenen Bienenstöcke mit ihren Bienenvölkern bis zur Untersuchung der Wirkungsmechanismen von Honig aus den unterschiedlichsten Gesichtspunkten. Zu diesem Zwecke weilte sie unlängst auch zu einem Studienaufenthalt an der Medizinischen Universität Wien in der Abteilung für Dermatologie. Auch dort studierte sie medizinischen Honig und seinen Einfluss auf die Wundheilung. Aber was ist das eigentlich, medizinischer Honig?
Medizinische Honige sind vor etwa 20 Jahren entstanden, als man den ersten medizinischen Honig bei der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel genehmigt hatte. Dabei handelte es sich um das erste Naturprodukt, das als medizinisches Hilfsmittel für die Wundbehandlung freigegeben wurde. Das war damals ein Produkt auf der Basis von Manuka-Honig aus Neuseeland. Dieser Honig hat dann auch den Weg für andere medizinische Honige geebnet. Es war wie eine Art Wiedergeburt dieser alternativen Medizin. Heute handelt es sich um eine Medizin, die auf Beweisen basiert.
Manuka-Honig stammt aus der Gegend von Australien und Neuseeland. Er wird von Honigbienen aus dem Nektar der Südseemyrte, auch Manuka genannt, erzeugt. Es handelt sich dabei um einen sehr speziellen Honig. Im Unterschied zu den hiesigen Honigarten enthält er ein sehr aktives Molekül, dem die besonders starke antibakterielle Wirkung des Honigs zugeschrieben wird. Dieses Molekül ist unter anderem auch thermostabil und wurde schon traditionell zur Desinfektion und Heilung von Wunden verwendet. Damit ein Honig als medizinischer bzw. medizinisch aufbereiteter Honig bezeichnet werden kann, muss er über bestimmte Merkmale verfügen.
Er muss klinisch an Patienten getestet werden. Außerdem muss dieser Honig vor allem steril sein, also durch Gammastrahlen sterilisiert. Diese Honige werden nämlich direkt in offene Wunden eingebracht, wobei es sich zumeist um schwer verheilende, chronische Wunden bei solchen Patienten handelt, bei denen die Wundheilung sehr problematisch ist. Deshalb muss ein medizinischer Honig diese Eigenschaften haben.
Die Anforderungen sind also sehr speziell. Hat die Slowakei trotzdem eine Chance, einen eigenen medizinischen Honig zu finden?
Das hat sie und sie ist auch schon verhältnismäßig nahe dran. Die Slowakei verfügt über eine interessante Gruppe von Tauhonigen, die auch wir im Rahmen unseres Labors an Patienten getestet haben. Dabei erzielte er sehr gute Ergebnisse. Dieser Honig steht der Entstehung eines medizinischen Honigs bislang am nächsten.
Wir brauchen also nicht auf Manuka-Honig aus Neuseeland zurückzugreifen, sondern haben unter anderem hier in der Slowakei Tauhonig als geeignete Alternative zur Hand. Medizinische Honige gibt es übrigens in der Apotheke. In Europa werden da unter anderem medizinisch aufbereitete Honige aus Slowenien auf der Basis von Kastanienhonig, aber auch niederländische und französische Honige angeboten. Und es kommen immer neue dazu. Tauhonig wird dabei im Unterschied zum Nektarhonig nicht aus Blütennektar, sondern aus Honigtau gewonnen. Das ist ein zuckerhaltiges Ausscheidungsprodukt, unter anderem von Blatt- oder Schildläusen, das wie Tautropfen aussieht und von den Bienen überwiegend von Nadelbäumen gesammelt wird. Und worin unterscheidet sich der Tauhonig vom Nektarhonig?
Sie enthalten mehr Mineralstoffe und mehr Polyphenole. Man kann sie anhand der elektronischen Leitfähigkeit unterscheiden. Bei Tauhonig ist dieser Parameter viel höher als bei Blütenhonigen.
Honig, das flüssige Gold, birgt unendlich viele Informationen und noch mehr Geheimnisse. Seine Nutzung reicht bis in die Steinzeit zurück, doch auch heute sind die Mechanismen seiner wohlbekannten heilenden Wirkung noch ein Rätsel. Aber wer weiß, vielleicht kann Marcela Bučekova ja bei ihrer interessanten Arbeit noch das eine oder andere knacken. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wir hoffen, dass wir trotz schlechtem Wetter ein paar Frühlingsgefühle auslösen konnten. Bis zum nächsten Mal verabschieden sich von Ihnen Tonmeisterin Romana Šundelíková und Redakteurin Kerstin Jakubík. Auf Wiederhören, do počutia.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, RTVS, Mlynská Dolina, Postbox 55 in 84545 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk, E-Mail rsi-german@rtvs.sk.
Žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí. Je to iba medzi nami, putuješ mojimi snami. Keď ťa mám na dotyk ruky, zmizneš ďalke bez záruky. Niekedy mávam strach, že zhorím vo výšinách. Niekedy strácam správny základ, iba ty vieš.